Ja, schönen guten Morgen, frohes neues Jahr. Es geht im Anfang dieser Predigt um eine Legende. Eine Legende über einen sehr besonderen Stein, einen fantastischen Stein. Der antike Grieche Zosimos, ja, aus Panopolis beschreibt ihn mit folgenden Worten. Dieser Stein, der kein Stein ist, dieses kostbare Ding, das ohne Wert ist, dieses mehrgestaltige Ding, das keine Form besitzt, dieses unbekannte Ding, das jeder kennt. Und man schreibt dem Stein manch sonderbare Eigenschaft zu, er soll aus Blei Gold erschaffen können. Aus dem Unreinen das Reine, ja sogar aus dem Totem etwas Lebendiges. Und der Legende nach soll die griechische Göttergestalt Hermes ein Rezept zur Herstellung dieses Steines in eine Tafel aus purem Smaragd eingraviert haben. Die Rede ist vom Stein der Weisen. Und seit dem frühen Mittelalter suchen die Gierigen nach diesem Quell ewigen Lebens und unermesslichen Reichtums, die Verzweifelten nach einer Möglichkeit, sich selbst oder ihre Liebsten zu retten. Unzählige Autoren haben das Mysterium um den Stein der Weisen in der Literatur verarbeitet, von Goethes Faust bis Harry Potter. Dichter widmeten dem Stein ihre Zeilen und Sänger ihre Lieder. Erweiterten so die Legende um den Stein um immer neue fantastische Eigenschaften, um Sagen zu seiner Gewinnung, um Tragödien, die im Zusammenhang mit seiner Erlangung stehen. Und auch wenn die heutige Wissenschaft dem Namen nach nicht mehr nach dem Stein der Weisen sucht, so wird doch deutlich, dass wir immer noch nach seinen Eigenschaften suchen. Die Medizin trachtet nach immer neuen Methoden, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen, das Leben um weitere Jahre zu verlängern, bis die Menschheit letztendlich den Tod besiegt hätte. Auch Chemie und Physik trachten immer noch danach, aus unedlen Stoffen edlere herzustellen, etwas zu schaffen, was vorher nicht da war, uninteressante Ressourcen in interessante Ressourcen zu verwandeln. Ihr seht, der Stein lässt die Menschen nicht los. Warum auch die Aussicht auf ein Instrument, den Tod zu besiegen, sie ist doch so verlockend. Ja, es geht sogar so weit, dass ich in meiner Predigt von diesem legendären Stein zu reden anfange. Und zu Recht mag sich einer fragen, warum tut der Alexander das? Ich will es euch verraten. Ich bin großzügig heute eingestellt. Ich habe ihn gefunden, den Stein der Weisen und ihr auch, den Stein, der Todes lebendig macht. Es war auch gar nicht so schwer. Er war direkt vor meinen Augen. Im ersten Petrusbrief lesen wir mehr über diesen Stein. 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 10. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil. Da ihr schon geschmecket habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Wiedergeburt und neues Leben. Das sind die prägenden Elemente der ersten beiden Kapitel dieses Petrusbriefes. Schon in den Versen vor unserem Predigttext führt der Verfasser aus, wie die angeschriebenen Christen durch ihren Glauben an Jesus Christus und ihre Taufe zu neuem Leben gegangen sind. In unserem Text nun sollen sie zu lebendigen Steinen werden. Steine. Man könnte meinen, es gibt nichts, was weniger lebendig ist als Steine. Aber mit lebendigen Steinen sind wir noch gar nicht am Ziel. Sie sollen auch noch zu einem geistigen Haus werden. Ein geistiges Haus, das kann ich mir leicht vorstellen. Schon seit Jahren spukt in meinem Kopf ein Bild von dem perfekten Haus. Das ist in meinem Geist und es ist ein Haus. Das ist wunderschön. Aber wie soll man da drin wohnen? Machen wir langsam. Fangen wir vorne an und fragen uns, wie werde ich ein lebendiger Stein? Es beginnt mit dem Glauben an Jesus Christus, der uns frei macht von unserer Sünde. Und der Taufe, in der wir öffentlich bekennen, dass wir Gottes angebotenes Heil annehmen. Die ausgestreckte Hand ergreifen, der Übergang von einer gottlosen Existenz, von einer toten Existenz in ein Leben in der Gegenwart Gottes. Haben wir im Dezember gefeiert, ich hoffe, das ist euch allen noch sehr präsent. Aber der Verfasser des Briefes macht auch deutlich, dass es mit der Taufe eben nicht getan ist. Die Menschen, an die er diesen Brief schreibt, die sind ja alle getauft. Jetzt verlangt er von ihnen auch so zu leben. Ein Lebenswandel wird verlangt. Wir können als lebendige Steine nicht genauso weitermachen wie vorher. Ein lebendiger Stein ist ja anscheinend was anderes als ein toter Stein. Direkt im ersten Vers schmettert der Verfasser uns einen Lasterkatalog um die Ohren mit Dingen, die wir in unserem Leben loswerden müssen. Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede. Das geistige Haus, das Gott aus uns lebendigen Steinen errichtet hat, soll frei sein von diesen Lastern. Denn das geistige Haus, das ist die Gemeinde. Ein Zusammenschluss aus Menschen, die vorher nichts verbunden hat. Und doch sind sie jetzt eine Einheit. Eine Priesterschaft, ja sogar ein Volk, Gottes Volk. Eine universale, dem Augen verborgene Gemeinde, die alle Schranken von Raum, Zeit, Rasse, sozialem Stand oder Kultur ignoriert und die gesamte Christenheit miteinander vereint. Aber dieses geistige Haus hat auch eine sichtbare Gestalt in Form der Ortsgemeinde. Das sind wir hier. Eine sichtbare Gestalt, die wie jeder andere gesellschaftliche Zusammenschluss von Menschen Ordnung, Struktur und Regeln bedarf. Und vor allem ist diese sichtbare Gestalt eine soziale Größe. Und wer den Lasterkatalog aufmerksam liest, Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede, der wird feststellen, dass alle genannten Laster sozialer Natur sind, die pures Gift für eine Gemeinschaft sind. Deswegen ist es so wichtig, diese sozialen Laster abzulegen, damit das geistige Haus, das Gott erbaut hat, nicht auseinanderfällt. Man könnte diese Laster auch sehr viel einfacher zusammenfassen mit seid doch bitte nett zueinander in der Gemeinde. Der andere Aspekt, den der Verfasser nennt, ist es, nach der reinen Milch zu trachten. Spannende Sache. Die reine Milch, die die Christen zum Wachsen brauchen, wie das Neugeborene, die Muttermilch, das ist natürlich, ihr denkt es euch, meine Lieben, das Evangelium, das Wort Gottes. Was sonst könnte es auch sein, das dem Christen zum Wachstum verhilft? Ist es doch das Wort, das ihn erst zum Glauben gebracht hat? Ich weiß ja nicht, wie es mit den Müttern hier im Raum ist. Ihr habt vielleicht festgestellt, das Kind gibt sich nicht nach dem ersten Schluck zufrieden. So sollte es auch mit dem Christen sein. Der sollte sich auch nicht nach dem ersten Schluck zufrieden geben. Der Christ braucht stete Nahrung, um in seinem Glauben nicht zu verhungern. In Bezug auf das Evangelium werden wir wohl immer Neugeborene bleiben, bedürftig nach der Milch des reinen Wortes, will heißen, kein Christ hat jemals ausgelernt. Es tut immer gut, sich mal die Bibel zur Hand zu nehmen und sich eine neue Predigt anzuhören. Und deswegen dürfen wir auch stets nach dem Wort streben. Wir dürfen niemals aufhören, uns hungrig danach auszustrecken. Praktisch so, wie wir gerade gesungen haben, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Und ohne Licht ist der Weg einfach doof. Wir dürfen es dann nur nicht dabei belassen, das Wort hungrig aufzunehmen, wenn wir erst einmal davon gekostet haben, wie freundlich der Herr ist, dann ist es an uns, das auch weiterzugeben. Es obliegt uns, wie es der Verfasser des Petrusbriefes so schön formuliert, die Wohltat dessen, der uns berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht zu verkünden. Denn wir, damit seid ihr alle gemeint, sind sein königliches Priestertum. Wir wälzen das Priestertum nicht auf den Hauptamtlichen ab. Das sind wir alle. Ich habe nur mehr Zeit dafür. Es obliegt uns als gesamte Ortsgemeinde, wie es der Verfasser des Petrusbriefes so schön formuliert, mit anderen Worten, der Gemeinde obliegt die Verkündigung des Evangeliums. Und so haben es die Baptisten ja immer hochgehalten, das Priestertum aller Gläubigen. Das ist richtig und wichtig. Denn der Ortsgemeinde obliegt es, das Evangelium zu verkünden. Jedem von uns ist die Aufgabe zuteil geworden, durch gelebtes Zeugnis im Beruf, in der Nachbarschaft und in der Familie das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden. Das Ablegen der sozialen Laster, das Hungern nach immer mehr vom Wort Gottes und die Verkündigung desselben als Teil von Gottes königlicher Priesterschaft. Das ist es, was es bedeutet, ein lebendiger Stein zu sein. Jetzt wissen wir alle, vor allem die, die schon mehr als 2 Tage getauft sind und vielleicht schon ein paar Jährchen in der Gemeinde sind, dass es viel schwieriger ist, diese 3 Dinge zu realisieren, als ich das jetzt hier dargestellt habe. Nicht immer gelingt uns das. Nicht immer gelingt mir das. Insbesondere das mit dem sozialen Teil. Das fällt auch mir manchmal schwer. Auch den guten Christen fällt das hin und wieder schwer. Wenn wir einmal lebendige Steine sind, dann müssen wir uns immer wieder fragen, wie bleibe ich ein lebendiger Stein? Denn auch für uns, wie für die Christen damals, die diesen Brief erhielten, gibt es Zeiten der Anfechtung, Zeiten, in denen wir herausgefordert werden in unserem Christsein. Herausgefordert durch die Gesellschaft, herausgefordert durch das Leid in der Welt, herausgefordert durch unser eigenes Befinden oder das unserer Liebsten. Es gibt so vieles, was uns in unserer Zeit herausfordert. Die Zahl derer, denen der lebendige Stein ein Stein des Anstoßes ist, wächst stetig. Und im Moment ist es auch für uns, die wir uns als lebendige Steine im geistigen Haus wissen und in einem Land der Religionsfreiheit leben, nicht ohne weiteres möglich, das völlig frei zu leben. Ich treffe immer wieder auf Menschen, die sich schon daran anstoßen, dass ich Christ bin. Früher mal war Kirche so der Richtungsweiser für das, was gut war. Mittlerweile gibt es einen großen Teil der Gesellschaft, für den das nicht mehr der Fall ist. Für den man erstmal davon überzeugen muss, dass wir keine bösen Menschen sind. Aber nicht nur das. Gott weiß, wie leicht ich jeden sozialen Lasterkatalog vergesse, wenn sich die anderen Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn nicht an die Verkehrsregeln halten. Meine Frau kann euch davon ein Lied singen. Und ich weiß, dass auch der beste Christ in die Versuchung gerät, Neid zu empfinden, wenn andere Menschen im Leben anscheinend mehr Glück haben. Und wer hat nicht schon einmal gedacht, dass er sich mittlerweile gut genug mit dem Evangelium auskennt? Ich habe letztens auf der Pastorenstudientagung, da hatten wir den Martin Benz da, Podcaster. Der hat sich irgendwann mal vorgenommen, die Bibel ganz durchzulesen. Er ist mittlerweile irgendwie bei seinem 30. Durchlauf oder so, hat er gesagt. Und selbst er sagt, er entdeckt immer noch neue Dinge. Es ist schwerer, sich wie ein lebendiger Stein zu benehmen, als ein lebendiger Stein zu werden. Das ist einfach so. Das eine ist Ja zu Gott sagen und sich taufen zu lassen. Und das andere ist dann auch wirklich darauf zu achten, was man eigentlich so in seinem Alltag tut. Um ein lebendiger Stein zu bleiben, ist es umso wichtiger, dass wir uns immer wieder auf das besinnen, was uns erst zum lebendigen Stein gemacht hat. So viele Menschen, auch wir Christen, begehen jedes Jahr ihren Geburtstag. Wir feiern etwas, auf das wir gar keinen Einfluss hatten. Ich hatte sehr wenig damit zu tun, dass meine Eltern mich gezeugt haben und ich geboren wurde. Hatte ich absolut keinen Einfluss drauf. Doofe Frage, wer von euch feiert seinen Tauftag? Ich sehe keine Hand. Ich kannte eine Person, die jedes Jahr ihren Tauftag als eigentlichen Geburtstag feiert. Das ist so selten und besonders, dass ich tatsächlich mittlerweile vergessen habe, welche Person das war, als ich diese Predigt geschrieben habe. Aber eigentlich ist der Tauftag doch der viel sinnvollere Geburtstag. Der Tag, an dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden, der Tag, an dem wir ein Ja für Gott gegeben haben. Ein Ja zu einer Abkehr von der toten Welt und ein Ja für ein Leben mit Gottes Heil und in seiner Gegenwart. Da hatten wir Einfluss drauf, das haben wir selbst entschieden. Wir selbst haben uns entschieden, Gottes ausgestreckte Hand zu ergreifen. Und da dürfen und müssen wir uns auch täglich drauf neu besinnen, dass wir in dem Glauben an Jesus Christus und unserer Taufe gerettet sind. Denn aus diesem Wissen, aus dieser Erfahrung, aus diesem besonderen Moment in unserer Biografie können wir Kraft ziehen. Die Taufe ist der Moment in unserem Leben, auf den wir uns in Zeiten der Anfechtung zurückbesinnen können. Uns vergewissern können, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz gezahlt hat. Uns gewahr werden, dass wir nicht allein sind in dieser Welt, weil Gott mit uns ist. Es ist egal, wer mich anfechtet. Die, die mich anfechten, werden an dem lebendigen Stein zu Fall kommen. Irgendwann, so hat Gott es verfügt. Für mich verliert das Leid an Kraft, manchmal auch an Bedeutung, wenn ich bedenke, dass ich das ewige Leben in Christus habe. Bin ich jemals allein, wenn ich Teil von Gottes Volk bin, von seiner königlichen Priesterschaft, von seinem geistigen Haus, verbunden mit allen Christen über Raum und Zeit hinweg? Ich sage nein. Ich bin nie wieder allein. Keiner, der Gottes Angebot angenommen hat, ist je wieder allein. Das gilt übrigens auch, wenn wir es nicht schaffen, uns wie lebendige Steine zu benehmen. Einmal gerettet ist gerettet, aber man kann es ja trotzdem versuchen. Und aus der Erinnerung an die Taufe, in der Gott seine Hand ausgestreckt hat und ich sie ergriffen habe, liegt für mich die Kraft, dass ich mich auf meine Taufe zurückbesinnen kann, wenn ich durch schwere Zeiten gehe. Dass ich mich auf sie zurückbesinne, wenn ich mich einsam fühle. Und dass ich mich auf sie zurückbesinne, wenn ich vergessen habe, zu welchem Leben ich als lebendiger Stein berufen bin und was damit verbunden ist. Dafür ist es nicht immer zwingend nötig, dass ich mich an diesen Tag auch erinnere. Es soll ja Menschen geben, die waren da noch nicht ganz bei Bewusstsein. Es reicht, wenn ich mir gewiss mache, dass es geschehen ist. Es muss auch nicht gleich eine ganze Geburtstagsfeier sein, die ich ausrichte. Fühlt euch frei. Ich kann mich auch ganz im Stillen darauf zurückbesinnen, welches Geschenk mir in der Taufe zuteil wurde. Ich kann mir eine Kerze anzünden und meinen Taufvers lesen. Ich kann mir mein Gesangbuch nehmen und singen, ich bin getauft auf deinen Namen. Es muss nicht schön sein, wenn ihr für euch alleine seid. Das Wichtige aber ist, dass ich mich regelmäßig darauf zurückbesinne, dass ich in der Taufe Anteil habe an Gottes Heilshandeln und damit allen Anfechtungen entgegentreten kann. Ich kann mich zurückbesinnen darauf, dass ich in der Taufe gerettet bin. Ich kann mich daran erinnern, dass aus totem Stein lebendiger Stein wurde. Dass Gottes Heilszusage auch in Zeiten der Anfechtung und des Leides gilt und dass ich niemals allein bin. Aber auch, zu welchem Leben ich als Stein berufen bin, als lebendiger Stein. Dass ich aufgerufen bin, mich immer wieder neu zu fragen, werde ich meinem Lebenswandel gerecht? Kann ich hier und da vielleicht noch was verbessern? Ein paar gute Neujahrsvorsätze? mich nicht so sehr aufzuregen über andere Autofahrer. Dass auch ich das Evangelium jeden Tag neu brauche, dass auch ich Teil der königlichen Priesterschaft des Gottesvolkes, ja, Teil eines geistigen Hauses mit Jesus als Eckstein bin. Und ich will mich erinnern, dass ich nicht länger nach einem legendären Stein der Weisen suchen brauche, weil ich meinen Stein der Weisen schon gefunden habe. Ein Stein, der doch kein Stein ist, das kostbare Ding, das doch ohne jeglichen materiellen Wert ist, das unbekannte Ding, das doch jeder kennt. Einen lebendigen Stein, der auch mich lebendig macht, der mir neues Leben schenkt. Jesus Christus. Amen.